Hallo und herzlich willkommen zu Vorsichtsbeutler. Wir haben eine lange Sommerpause gemacht seit Frühling und sind jetzt wieder da. Als großen Cliffhanger haben wir ja Contagion vorbesprochen das letzte Mal. Wir haben den Film auch angeschaut damals und machen jetzt hiermit noch eine Nachbesprechung.
Genau.
Aus der Distanz quasi.
Was wir halt noch wissen.
Was wir noch wissen und nach einer kurzen Lektüre des Wikipedia-Eintrags zum Film. Gut, fangen wir ganz traditionell an. Wie viele Popcorn gibst du dem Film?
Ich gebe ihm 7. Und du?
Ich gebe ihm auch 7 Popcorn. Ja. Ich fand ihn eigentlich so rein nur filmisch gesehen ganz okay.
Ja.
Aber man kann diesen Film, glaube ich, aus heutiger Sicht nicht mehr einfach nur so betrachten. Hm. Und wir sind vielleicht auch einfach kritischer damit jetzt, weil wir es halt abgleichen mit der Erfahrung der Pandemie, die wir jetzt live miterlebt haben.
Ja. Ich habe mir irgendwas vorgenommen zu sagen vor einem halben Jahr. Also weiß ich es wieder, genau. Ich fand ihn vor allem auch gut, weil er wissenschaftlich korrekt rüberkommt.
Ja, ich habe mich gefragt, jetzt vorhin, als ich eben Wikipedia konsultiert habe, wäre man denn besser auf die Pandemie vorbereitet gewesen mit Kenntnis dieses Films?
Gute Frage. Es ist ungefähr so wie bei diesen Zombie-Filmen. Wenn man Zombie-Filme jetzt guckt, dann ist man, glaube ich, tatsächlich besser vorbereitet.
Aber das ist ja auch, das setzt dann voraus, dass die Zombie-Filme, da geht es ja immer darum, dass man den Zombies in den Kopf abhauen oder zerschießen oder einfach das Hirn zerstören muss.
Ja.
Vielleicht sind Zombies ja, funktionieren dann ja dann die richtigen Zombies gar nicht,
ja, ja,
so,
genau.
Sondern man muss ihnen den linken Arm abpacken.
Ach so.
Oder man muss ihnen ein Zauberwort zuflüstern oder so, um sie zu deaktivieren.
Ja, oder
dann nützen dir die ganzen Zombie-Filme nichts. Steven Soderbergh, der Regisseur, Macher von Contagion, hat ja da anscheinend sehr intensive Recherche auch betrieben und eben mit Spezialisten geredet.
Stimmt, er hat sich beraten lassen, ja.
Man erkennt tatsächlich einiges wirklich auch wieder. Also der Begriff Social Distancing zum Beispiel kommt da vor in diesem Film. Und für uns ist es mittlerweile ganz normal, aber eben, davon hat ja keiner geredet vor Corona.
Ja, oder dann gibt's da gab es diese eine Szene, wo der R-Wert kurz genannt wird und dann die Filmemacher gehen davon aus, dass die Zuschauer nicht wissen, was der R-Wert ist. Und wir dachten uns natürlich, Mensch, hören wir jeden Tag ja in den Nachrichten. Also damals zumindest.
Ja, da lernt man es eben. Würdest du denn den Film empfehlen? Jemandem, und ich sage dazu, jemandem jetzt, logischerweise. Also nicht vor Corona.
Also erstmal als Film würde ich sagen, ja, kann man empfehlen. Ja, also wenn man jetzt selbst wirklich persönlich, im persönlichen Umfeld da Erfahrungen gemacht hat, dann eher nicht vielleicht. Dann wäre es eine Triggerwarnung. Empfehlen würde ich es auf alle Fälle allen Leuten, die Wert darauf legen, dass ein Film wissenschaftlich und logisch durchdacht ist. Genau, und Leute, die nicht wollen, dass ein Film wissenschaftlich durchdacht ist, Leute, die wollen, dass es keinen Sinn macht, den kann man dann zum Beispiel hier Midnight Sky von George Clooney empfehlen. Seine Beratung war einfach dieses Buch, was er am Klo gelesen hat.
Ich habe den Film irgendwie schon wieder vergessen.
Ja, ja, und Steven Soderbergh war tatsächlich im Kontakt mit der US-Behörde für so die öffentliche Gesundheit. Und da waren Experten, die wirklich sehr präzise schon mal gesagt haben, was rein muss in den Film. Und das fand ich, ja, das fand ich gut.
Das war ja jetzt auch basierend auf vergangenen Epidemie-Erfahrungen von SARS und so weiter.
Ja.
Also es ist ja jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, die Thematik. Es gab ja auch schon solche Sachen, was es ja eigentlich umso krasser macht, wie unvorbereitet die Welt dann trotzdem war auf so ein Ereignis.
Ja.
Also ich habe gelesen bei Wikipedia vorhin, dass ich glaube, der britische Gesundheitsminister wegen Contagion mehr Impfstoff bestellt hat, als empfohlen wurde, weil in Contagion das ja ein großes Thema dann gegen Ende des Films ist, wer geimpft wird, in welcher Reihenfolge. Also es ist voll der große Run auf diese Impfstoffe.
Mhm.
Was überhaupt nicht gezeigt wird, aber ja die Erfahrung jetzt zum jetzigen Stand der Pandemie oder also der die letzten Entwicklungen in der Pandemie jetzt eher sind, ist, wir haben einen Impfstoff, aber es gibt Impfgegner. Also im Film wollen sich alle impfen lassen und man reißt sich um die Impfung. Und der Verschwörungstheoretiker Jude Law im Film, der verbreitet halt die falsche Information, dass irgendein anderes Medikament ihn immun gemacht, also geheilt hat.
Ja.
Was nicht stimmt, aber er kriegt dann halt Publicity dadurch und es gibt dann Plünderungen von Apotheken und so, weil alle dieses Ding haben wollen. Hm. Das würde ich sie eher dort verorten, als diese Geschichte war, als Trump Corona hatte und sich mit einer nicht zugelassenen, nicht ertesteten Methode hat heilen lassen oder behauptet hat, man soll das Infektionsmittel trinken. Genau. Das Thema, es gibt Leute, die dann dem Impfstoff aber auch nicht trauen, das ist im Film, kommt nicht vor. Ja. Also soweit hat man offenbar nicht gedacht, dass das auch eine Folge sein könnte.
Aber es ist auch konsequent in dem Film, weil die Krankheit einfach zu schlimm ist. Ja, praktisch jeder, der sich infiziert, stirbt in kürzester Zeit.
Ja, Wikipedia meinte, die Krankheit im Film hat eine Sterbensquote von 25-30%. Da fragt sich dann aber wieder, also die Leute zum Teil sterben ja dann schon ziemlich schnell und haben sehr schnell Symptome und auch deutliche Symptome im Film.
Ja.
Ob da so eine Ausbreitung in dem Stil, wie wir es jetzt erlebt haben, überhaupt möglich ist. Weil das Perfide an Corona ist ja eben, man merkt es oft gar nicht, dass man es weitergeben kann oder dass man es hat und deshalb gibt man es umso mehr weiter.
Ja, genau. Und je tödlicher eine...
Aber wenn du sowieso schon zusammenbrichst und Schwächeanfälle und Fieber hast, gehst du ja tendenziell jetzt vielleicht auch nicht mehr noch raus und triffst Leute und steckst sie an.
Ja, also aus der Sicht von der Krankheit, also wirklich, ich sage jetzt aus der Sicht vom Erreger, ist es eher besser, dass er nicht so tödlich ist, damit der Infizierte sozusagen noch Zeit hat, den Erreger weiterzutragen. Und richtig tödliche, wo du dann einfach innerhalb kürzester Zeit weg bist, wie bei, ich weiß nicht, bei Ebola zum Beispiel, das könnte sich wahrscheinlich gar nicht weltweit so ausbreiten, weil es zu tödlich ist eben.
Ich glaube auch, der Erreger, der da gezeigt wird in dem Film, wäre wahrscheinlich auf der Spanne näher bei Ebola als bei Corona fast schon.
Ja.
Nur, dass der Patient Null, der da gezeigt wird im Film, und es ist wirklich Patient Null, Gwyneth Paltrow, kriegt das quasi, das ist dann so am Schluss des Films, wird quasi die Kette aufgezeigt, wie der Erreger aus der Tierwelt.
Ja, stimmt.
Also eigentlich wie der Mensch schuld ist, indem er Regenwald abholzt, die Fledermaus vertreibt, die dann eine Banane irgendwie im Schweinestall runterwirft, das Schwein die Banane frisst, das Schwein zum Schlachter gebracht wird, vom Schlachter ins Restaurant, wo der Koch das zubereitet und später Gwyneth Paltrow die Hand gibt.
Ja.
Das wird dann eigentlich aufgezeigt, von dieser Fledermaus zu Gwyneth Paltrow kommt dieser Erreger, der Mensch ist schuld, weil der hat den Regenwald abgeholzt, und Gwyneth Paltrow ist Patient Null und bringt es gleich in die USA, deshalb spielt sich das dann halt dort ab. Während bei Ebola das halt ja auch krass war, dort, wo sich es verbreitet hat, aber es ging halt gar nicht so global rum, weil die Leute schon gestorben waren, bevor es das jetzt irgendwie möglich war. So. Hm. Oder kenne ich mich viel zu wenig aus, es gab ja schon auch Fälle außerhalb, glaube ich, aber dass man da dann das vielleicht auch besser einschränken konnte, weil eben die Symptome schon deutlich erkennbar waren. Oder dass halt, ich glaube jetzt bei dem Erreger, der bei Contagion gezeigt wird, mal angenommen, in Hongkong wäre das jetzt nicht die Amerikanerin, die dann sofort nach Chicago fliegt, bevor man Symptome sieht, wenn es jetzt Leute in Hongkong gewesen wären, die in Hongkong bleiben und sich das dort erstmal ausbreitet, was man ja dann auch recht schnell gemerkt hätte, dann hätte man ja auf dem Schirm gehabt, in Hongkong grassiert es rum, alle Leute, die aus Hongkong einreisen müssen in Quarantäne oder werden beobachtet oder dürfen gar nicht erst abreisen und so, dann hätte sich das vielleicht auch da nicht so ausgebreitet.
Ja, aber es kam tatsächlich, also in dem Film kommt der Erreger von der Fledermaus.
Ja.
Wo wir jetzt sagen, wow, ja, voll realistisch. So wie wohl auch unser Coronavirus hier.
Was auch nicht so gezeigt wird, wie wir es jetzt erlebt haben, sind die ganzen Verschwörungstheorien. Also eben, es gibt die Verschwörungstheorie, dieses Mittel hilft, weil sich der Journalist, gespielt von Jude Law, irgendwie selber bereichern oder profilieren will. So, das ist eigentlich die gezeigte Verschwörungstheorie. Und man fragt sich, am Anfang ist es eine biochemische Waffe. Also es ist menschgemacht. Das kennen wir ja auch.
Ja.
Aber Verschwörungstheorien im Sinne von, eben wieder bezogen auf die Impfung, dass die Impfung die Menschen unterdrücken soll und die Weltelite dahinter steckt und einem Chips eingepflanzt werden sollen und so.
Ja, oder dass das eine Verschwörung
ist. Das war wahrscheinlich, da denkt man sich, das ist, nee, können wir, das hat vielleicht am Writer's Table jemand gesagt, wir könnten ja noch so eine Verschwörungstheorie von den Freimaurern oder so reinbringen.
Oder von Leuten, die sagen, ja,
das ist viel zu weit hergeholt. Das ist so absurd, das ist nicht realistisch.
Was mich so erinnert hat an unsere, ich sage jetzt mal unsere Pandemie, damit wir das trennen können, der Film und unsere Pandemie, war das, dass man eben wirklich, du siehst Patient Null, man sieht genau, was sie macht, wo sie sich rumtreibt, ihr wart auch irgendwie dann im Casino und so. Das heißt, du weißt, du kannst die erste Geschichte immer gut nachvollziehen. Das Gleiche war bei uns ja auch noch so am Anfang von unserer Pandemie.
Patient Null in
Patient
Deutschland.
Patient Null oder Patient 1, ja. Da weiß man wirklich, das war am 27. Januar 2020 und das war so ein Typ, der irgendwo in Bayern in so einer Firma gearbeitet hat, bei Webasto übrigens.
Sagt mir nichts.
Ja, also wir haben uns, damals dachte ich noch, wenn alle wissen, dass es ein Webasto-Mitarbeiter ist, dass die Firma jetzt voll Imageprobleme hat. Aber wir haben das alle vergessen, wird nicht drüber gesprochen. Aber das heißt, wir haben das damals noch gelesen in der Zeitung von einzelnen Patienten.
Ja, vor allem, wir waren ja beide noch tätig in der Redaktion.
Ja.
Also ich habe diese Geschichten auch aussortiert oder halt dann gebracht, je nachdem, als daneben die ersten Fälle kamen, wo dann wirklich so halbwegs noch die Biografie dieser Leute oder halt, also ich weiß, in der Schweiz war es irgendwie eine Kindergärtnerin auch dabei, dass man dann hat, jetzt hat da noch jemand und das ist ein Pärchen und die waren in Italien im Urlaub, wo dann wirklich so jeder einzelne Fall noch berichtet wurde mit einem halben Steckbrief.
Ja, und irgendwann wird es eine Massenveranstaltung und dann verlierst du den Überblick.
Ich habe mich noch gefragt, die Figur von Gwyneth Paltrow, ich habe den Eindruck, die wurde vielleicht bewusst so ein bisschen unsympathisch gezeichnet, weil man hat Mitleid mit ihrem Mann.
Ja,
nicht so.
Ja.
Weil es wird gezeigt, okay, sie ist halt da Chatsetter, hat Spaß in Hongkong, ist im Casino, lügt ihren Mann an, betrügt ihren Mann und dann bringt sie so eine Krankheit nach Hause. Und man hat Mitleid mit ihm, natürlich seine Frau stirbt und bricht ihm da zusammen, als sie nach Hause kommt. Und dann erfährt er irgendwie, nachdem sie schon gestorben ist, dass sie ihn betrogen hat. Und er kommt nach Hause, sein Stiefsohn übrigens, also ist auch tot. Und er versucht dann seine Tochter abzuschirmen vom Rest und sperrt sie dann ein. Also man hat eigentlich Mitleid mit ihm, finde ich, mehr als mit ihr.
Ja.
Sie wird jetzt nicht dargestellt als also irgendwie wird es ein bisschen dargestellt, ja, das hat sie halt davon, wenn sie nicht aufpasst.
Naja, aber andererseits liegt es auch daran, dass man einfach näher dran ist an der Geschichte vom Matt Damon. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es so Szenen gab, wo markiert werden musste, wer jetzt geimpft war und wer noch nicht. Und die Geimpften hatten, glaube ich, so ein Armband.
Die haben, glaube ich, so das Impfkit, eine hübsche Instagrammable Verpackung gekriegt mit einer Schluckimpfung.
Und war es nicht eine Sprayimpfung?
Ja, oder irgendwie.
Also die haben das so in die Nase reingekriegt.
Auf jeden Fall konnten die sich die Impfung selber verabreichen.
Mit einem Spray. Und ich weiß noch, wir damals.
Ich glaube, im Impfpaket ist auch ein Armband dabei, mit dem man sich dann gleich markieren kann, als ich bin geimpft.
Ja.
Weil der Lawrence Fishburne, der gibt ja seine Impfung weg, aber zieht sich selbst das Armband an.
Also stimmt.
Er kauft sich quasi, es ja jetzt auch gibt, er kauft sich quasi den Impfpass, den gefälschten.
Ja. Die andere Sache, wo ich mir gedacht habe, Corona-Impfung über die Nase, ist auch längst Realität. Und zwar wird aktuell eine intranasale Impfung getestet. Die ist jetzt gerade in den klinischen Tests. Das heißt, eine Corona-Impfung mit einem Spray direkt in die Nase rein, so wie
aber ich ein Schnupfenmittel. Ja, das, also es gibt ja auch andere Impfungen, die man eben schluckt. Also ich erinnere mich an so Impfungen, die wir beim Schularzt hatten. Da war irgend so eine, ich glaube, rötliche Flüssigkeit auf ein Stück Zucker gemacht.
Naja, und wir mussten Schluckimpfung. Das essen. Ja.
Ich weiß nicht mehr, wogegen diese Impfung war, aber von den Mechanismen in der Impfung her, was jetzt irgendwie über den Stoffwechsel aufgenommen werden kann, was in den Muskel gespritzt werden muss, was irgendwie ins Blut rein müsste oder so, keine Ahnung. Aber das gibt's ja. Ich frage mich mehr, mich hat, glaube ich, mehr irritiert, dass halt so die Bevölkerung, also es rennen alle auf diese Impfung und es wird ausgelost, wer geimpft wird, aber dann kriegt man die Impfung einfach so nach Hause gegeben oder geschickt. Weil da würde ich auch wieder denken, wenn das System ist und alle wollen das und plündern und so, dann müsste doch auch irgendwie eine Kriminalität gezeigt werden, wie Leute irgendwie einander überfallen und einander diese Impfungen abnehmen wollen.
Das wäre dann Thema für eine Fortsetzung.
Ja, kommt auf jeden bestimmt Fall. Noch. Ich meine, auch bei unserer Impfung, das war jetzt halt mit Impfzentren und man muss da hin und große Bürokratie. Und dann ist da ein Arzt oder eine Ärztin, die einen impfen, mit dieser Nadel kurz in den Arm stechen. Die müssen ja nicht eine Vene finden oder irgend sowas. Rein nur eine Spritze setzen, dazu musst du nicht ein Medizinstudium haben. Also das könnte auch jede Pflegefachkraft machen. Also da ging es irgendwie auch mehr um eine Vertrauenskampagne, dass man da von einem Arzt es wirklich kriegt und nicht um eine, also ging es ja jetzt nicht um Praktikabilität, dass möglichst viele Leute und möglichst günstig geimpft werden, weil sonst hättest du da doch irgendwie ein paar Studenten, Medizinstudenten oder so, das machen lassen können als Nebenjob, weil die, also diese Nadel Leuten in den Arm drücken und ein Formular unterschreiben, das wäre ja auch einfacher gewesen. Also ich glaube, selbst wenn wir eine Schluck- oder eine Nasenspray-Impfung kriegen sollten, ist die Verabreichung davon, oder wenn wir es, anders gesagt, wenn wir diese Impfung so gehabt hätten, hätte man trotzdem zum Arzt gehen müssen und der hätte dir dann den Spray in die Nase gejagt.
Also du willst damit sagen, das war jetzt nicht so realistisch, dass die Spray-Impfungen jetzt per Post nach Hause kommen.
Ich weiß nicht mehr, wie sie bekommen haben. Auf jeden Fall war es eine Selbstverabreichung.
Ja.
Und wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass schon eben, es gibt ja einen ganzen Schwarzmarkt drumherum, dass man einfach fälschlicherweise behaupten kann, hier, ich habe einen Impfpass, weil es Leute gibt, die eben das fälschen.
Ja.
Oder die Unterlagen in den Impfzentren klauen und das dann verkaufen mit falschen Stempeln.
Ja, so wie es im Film war, da bräuchte man schon so ein Sicherheitssystem. Also wenigstens, dass man sagt, ich gehe in die Apotheke und dann habe ich einen Code und der gilt auch nur einmal, dass man sicherstellen kann, dass jeder nur ein so ein Spray bekommt.
Ja, und wir haben ja selbst, wo es nur darum geht, zu testen, ob man es hat oder nicht, ist ja das ganze System jetzt in Deutschland zumindest mit, du darfst da nur rein, wenn du getestet bist oder genesen oder geimpft, ja, aber beim Thema getestet, da reicht es ja nicht, wenn du dir selber so einen Test machst, wenn du dann irgendwie ins Kino willst. Du musst zu einer Institution gehen, die dich testet, die dir dieses Stäbchen in die Nase swiped und den genau gleichen Test machst, den du zu Hause auch machen kannst und dir einen Zettel ausstellt, dass du da warst und dass du negativ bist. Und genauso wäre das doch so, dass wenn es eine Impfung ist, die jeder selber machen könnte, dass man es trotzdem man braucht irgendwie Zeugen, die einem beurkunden, dass man das wirklich gemacht hat.
Ja, also dir fehlt so ein bisschen die Bürokratie und das kriminelle Element.
Einen Punkt, den ich noch besprechen wollte, weil ich es interessant fand, nochmal zum Thema Impfung, ist das Vorgehen, wie bestimmt wird, wer geimpft wird.
Mhm. Ach so, stimmt.
Wir haben ja jetzt erlebt, live, und ich finde, es ist auch eigentlich sehr, sehr logisch, dass man sich überlegt, wen trifft es am schlimmsten, wenn er sich ansteckt. Entsprechend schützen wir die Leute zuerst.
Ja.
Oder man könnte vielleicht auch noch das anders machen und sagen, wo ist die Gefahr am größten, dass die Person, wenn sie es hat, es an möglichst viele Leute weitergibt und andere gefährdet, dass man mit denen anfängt. Also wir hatten ja eine Kombination aus den beiden Sachen, dass die gefährdeten Leute und die Leute in Berufsgruppen, wo sie auf Gefährdete stoßen, zuerst geimpft wurden.
Hm.
Im Film stand das irgendwie nicht zur Debatte, dass man es so machen könnte.
Nach Anfangsbuchstaben vom Nachnamen, oder?
Nein, nach Geburtstag.
Ach so, stimmt, nach Geburtstag, das war es, genau.
Und da denkst du dir jetzt, weißt du, woher das kommt, woher diese Idee kommen könnte?
Hm, vom Geburtstag?
Ja, also man kann also jetzt, wenn man das so sieht, das ist jetzt völlig random, dass man danach Leute auslost, dass man sagt, alle Leute, die am 2. Januar Geburtstag haben, werden jetzt geimpft. Aber das wurde so auch gemacht, wo es darum ging, welche Soldaten in den Krieg eingezogen werden. Da muss es immer zu bestimmten Daten krasse Partys gegeben haben in den Kasernen. Es ist wahrscheinlich der Versuch, etwas wirklich sehr randomisiert zu machen.
Ja, insofern...
Aber irgendwie nicht so schlau.
Ja, aber jetzt für den Film, damit man da nicht so viel Zeit verliert beim Auswahlverfahren, finde ich.
Ja, aber da frage ich mich daneben, Steven Soderbergh hat offenbar große Konsultationen gemacht, wie verbreitet sich so ein Virus, woher könnte das kommen? Und dann wird auch mit irgendwie Soziologen gesprochen haben, wie so Massenpanik und so, also da gibt es ja andere Beispiele für, es muss ja jetzt nicht eine Pandemie sein, sondern es kann eine Umweltkatastrophe sein oder Terroranschläge oder was auch immer. Wie reagieren Massen von Menschen in solchen Situationen? Das hat er sich auch angeschaut. Aber er scheint nie irgendwie mit jemandem gesprochen zu haben in der Medizin oder in der Bürokratie. Wie würde dann der Impfstoff verteilt? Wer würde da denn geimpft werden?
Weil gute
Frage, selbst so der Grundsatz Frauen und Kinder zuerst, Titanic, das ist ja älter als das, oder auch älter als in die Armee ziehst du dann nicht die Frauen und Kinder zuerst ein, aber bei der Armee wirst du ja vielleicht auch eher Sinn machen, die Soldaten, die am kräftigsten und am ausgebildetsten sind, oder so einzuziehen und nicht einfach Leute, die an einem bestimmten Datum Geburtstag haben.
Ja, oder, aber man kann auch sagen, dieses Verfahren ist das ethischste, weil man ja eben keinen Unterschied macht zwischen Alter, zwischen Herkunft. Und dann sagt man einfach Geburtsdatum. Es ist eben dann komplett randomisiert. Jeder ist gleich viel wert, jeder hat das gleiche Recht zu überleben.
Als Statistiker, ich überlege gerade, haben da Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben, eine kleinere Chance? Nee, eigentlich nicht, weil das einfach, dann sind halt 366 Daten im Topf.
Ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die Verteilung wirklich gleich ist über alle Tage.
Ja, das nicht, aber die Chance, dass du gezogen wirst, ist für alle gleich groß, weil du halt einfach auf einem der 366 Lose stehst. Ja, so kann man auch gucken, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Steven Soderbergh hat offenbar angekündigt in einem Podcast, ich habe es jetzt noch nicht gehört, ich habe es nur gelesen und die Quelle wurde angegeben als dieser Podcast, den ich auch verlinken werde in den Shownotes. Soll angekündigt haben, dass er einen Sequel plant.
Wow.
Was denkst du, was ist da dann drin?
Also erstens, ich würde es definitiv gucken. Ich will wissen, was er daraus macht.
Dann, ja.
Aber ich hätte auch eine Idee für Soderbergh, was er machen könnte. Ich habe mir auch gedacht, wie kann man das in die heutige Zeit tragen, so einen Film, wie kann man Kinoerlebnis verbinden mit Corona-Pandemie. Und da dachte ich mir, man könnte doch so ein Crossover machen, Batman und Corona. Batman hat doch Kontakt zu Fledermäusen, da steckt er sich an und
Batman hat Kontakt zu Fledermäusen?
Ja klar, der schläft bei Fledermäusen, da in seiner Höhle unten. Und eigentlich ist er doch selbst auch eine Fledermaus. Und der Film heißt dann irgendwie, ich weiß nicht, also der Corona-Man. Mhm. Und infiziert dann mit einer ganz schlimmen Variante die Unterwelt von Gotham oder so, die Bösen.
Mhm. Aber dann bin ich aber dafür, dass Corona-Man gespielt wird von Matt Damon, weil die Figur von Matt Damon in Contagion, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, wird isoliert. Und dann wird herausgefunden, du bist immun.
Ja. Ja, eben, ist doch
und
schon...
Und das wird nicht weiter thematisiert, dass es anscheinend Menschen gibt, die einfach von Natur aus immun sind gegen die Krankheit.
Und das ist Matt Damon. Ich glaube, da hat der Steven schon vorgeplant, dass er mit dem Damon weitermacht.
Ist auch mega fies, dass die dann nicht den Matt Damon ins Feld schicken, wenn er offensichtlich immun ist.
Ja, da könnte so ein bisschen Sozialneid oder so Gesundheitsneid auslösen.
Weil die Kate Winslet, die muss da irgendwie rein und überprüfen, die nimmt Kontakt auf zu allen Leuten, die Kontakt hatte mit der Gwyneth Paltrow und geht mit denen reden und dann ist sie auch krank und stirbt. Ja. Matt Damon hätte das doch machen können, wenn er immun ist. So, also Matt Damon ist der Corona-Man, der die Unterwelt mit Corona ansteckt, weil er ist selbst immun, aber er hat dann so kleine, Pustepfeile.
Mit so Spuckkugeln. Ja. Und einem Strohhalm.
Aber mit einem Strohhalm ein Strohhalm aus Pappe.
Ja, natürlich. Das muss ja, klimaneutral sein.
Ja. Übrigens wurde Contagion jetzt Anfang 2020 ist in den ganzen Charts auf den Streaming-Plattformen nochmal richtig schön angestiegen.
Wirklich?
Weil offenbar ganz viele Leute zu Beginn der Corona-Pandemie sich gedacht haben, da will ich mehr von sehen. Wir machen es jetzt wie im Film, wo der Bogen geschlagen wird von die Leute sind krank und wir am Schluss vom Film wird nochmal gezeigt, dass eigentlich der Mensch schuld ist, weil die Firma, für die Matt Damon arbeitet, ist die Firma, die den Regenwald umholzt und die Fledermaus vertreibt, die dann...
Ach so, ja, war das so? Ja. Echt? Habe ich ganz vergessen.
Habe ich auch vergessen, aber steht in der Zusammenfassung. Und wir kommen auch nochmal zurück auf etwas, was wir zu Beginn besprochen haben. Mhm. Wenn jetzt die Zombie-Apokalypse kommt,
stimmt, genau,
gucken wir dann die ganzen Zombie-Filme.
Scheinbar ja.
Eigentlich schon, wäre jetzt die Erfahrung, die wir da
konsequenterweise, ja.
Hast du viele, kennst du viele Zombie-Filme? Ist das dein Genre?
Ja, nicht wirklich.
Nicht so, oder? Aber wenn die Zombies dann kommen, dann gucken wir die Filme.
Ja, also was ich schon gut fand, war hier der...
The Dead Don't Die,
genau. Den fand ich sehr gut.
Gut, und ich hebe mir die Zombie-Filme auf für die Zombie-Apokalypse.
Ach so, ja, und es ist noch so eine Nebenempfehlung hier, die Serie mit der Drew Barrymore. Santa Clarita Diet. Den habe ich richtig gebinged.
Stimmt.
Ja.
Aber ob man da was lernt für die Zombie-Apokalypse? Da lernt man eigentlich nur, dass man selber Zombie werden muss, wenn man die Zombie-Apokalypse überleben will.
Ja.
Okay, das nehmen wir als Schlusswort. Feedback geben könnt ihr uns an vorsichtspoilerpodcast@gmail.com. Wir sind Vorsichtspoiler oder Vorsichtspoilerpodcast auf den Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns über Meldungen und Filmvorschläge und Feedback und so weiter. Und lasst uns doch wissen, welchen Film ihr schaut, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Bis zum nächsten Mal.